unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly.
Oh, Entschuldigung. Ja, fragt uns doch mal, wie unser Weihnachten so war. Ja, oder anders, die ach so besinnlichen Tage danach. Ach, wo ihr so zufällig gerade fragt, sie waren eine Katastrophe. Wir waren krank. Also, wir alle. Alle vier. Am ersten Weihnachtstag bei Opa ging es los. Opa hatte wild gekocht und plötzlich während des Essens kippte Oskar auf seinem Stuhl zur Seite weg, legte den Kopf in Philipps Schoß und verkündete sachlich, ich bin irgendwie kaputt. Tja, und abends hatte er Fieber. Nachts kam dann Fieber bei mir dazu, ein Tag später ging Philipp in die Knie und zuletzt unsere kleine Olli Lilly. Danke der Nachfrage. Und die Zeit zwischen den Jahren verbrachten wir zu viert zwischen den Laken. Einen reizenden Tag lang hatte keiner von uns weniger als 39 Grad Fieber. Husten, Halsweh, Kopf- und Gliederschmerzen, viele, viele Tränchen und wenig, wenig Schlaf. Und wie ihr hört, ist es noch nicht vorbei. Silvester ist durch, gesundes Neues übrigens. Und unsere kleine Party hier in unserer Wohnung haben wir sowieso abgesagt. Uns Viren schleudern hätte ohnehin keiner besuchen wollen. Also schön, dass ihr gefragt habt. Die Tage nach Weihnachten waren eine Katastrophe. Und Neujahr ist auch noch nicht besser, Mann. Frag doch nicht so blöd.
Man lernt eine Menge, wenn die Kinder krank sind. Man ist zum Beispiel nie zu früh beim Kinderarzt. Dr. Shetty hat ab 8.30 Uhr Notfallsprechstunde, hat Fanny der Internetseite unseres wirklich überragenden Kinderarztes entnommen. Weil ich Erfahrung damit habe, wie Notfallsprechstunden ablaufen, schlage ich mit dem glühenden Stammhalter schon um 8.15 Uhr vor der Praxis auf. Und da stehen wir nun. Papa genervt, einen fiebrig wimmernden Vierjährigen auf dem Arm, der in Winterklamotten eingemummelt gute 20 Kilo wiegt. Das Schild an der Praxis weist uns darauf hin, dass ein Irrtum vorliegt. Die Sprechstunde beginnt erst um 9. Klingt ärgerlich, erweist sich aber als Glücksfall. Wir sind die Fünften in der Reihe. Ganz vorne, direkt an der Praxistür, wartet ein Friedrichshainer Ehepaar, Anfang 30, auf den Beginn der Notfallsprechstunde. Sie werden wohl hier übernachtet haben. Vom Dialekt her verorte ich sie zwischen der Pfalz und dem Taunus. Der dicke SUV mit dem Wiesbadener Kennzeichen im Halteverbot direkt vor der Praxis ist wahrscheinlich ihrer. Den Begriff Notfallsprechstunde legen die beiden offensichtlich frei aus. Ihre Töchter toben quietschvergnügt auf dem Gehweg herum und machen einen schwer vitalen Eindruck. Hinter ihnen harrt eine Mutter mit im Tragetuch eingeschnürtem Baby. Weder Mutter noch Kind haben sich bewegt, seit Oskar und ich angekommen sind. Es scheint also ernst zu sein. Oder schon zu spät. Position 3 nimmt ein junger Mann ein, der mit seiner Frau zu Hause telefoniert. Gesprächsfetzen entnehme ich ihre Taktik. Er besetzt den Platz in der Schlange, Majestät und der Thronfolger kommen um 9 und überholen den wartenden Pöbel, also uns. Verdammt, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Direkt vor mir und Oskar tröstet eine Frau ihre schniefende Tochter und beschwindelt sie bezüglich der Uhrzeit. Auch ich erzähle Oskar seit nunmehr 30 Minuten, alle 2 Minuten, dass es noch 5 Minuten dauert. Hinter uns ist der Bordstein inzwischen nahezu schwarz von Menschen. Die Länge der Schlange vor der Notfallsprechstunde erinnert an Bückwarenverkäufe zu Ostzeiten.
Na, wir wollen mal nicht meckern. Immerhin hat unser Kinderarzt eine Notfallsprechstunde zwischen den Jahren. Die meisten Mediziner, nicht nur die Kinderärzte, machen zwischen Weihnachten und Silvester ganz dicht. Philipp zum Beispiel bräuchte ab dem dritten Tag unserer Familieninfektion eigentlich eine Krankschreibung. Leichter gesagt als getan. Und den Mangel an kinderärztlicher Versorgung kennen wir nicht erst seit diesem Weihnachten. Als Oskar geboren wurde, klapperten wir die Praxen der Umgebung in Dutzend ab, bis wir schließlich bei einem brummigen Kindermediziner in Treptow gnädigst unterkamen, der Pädiatrie allerdings im Wesentlichen so verstand, dass die Kinder, ähnlich wie etwa teure Automobile, zum besseren Erhalt des Wiederverkaufswertes möglichst scheckgepflegt zu warten sind. U-Untersuchungen und Impftermine schienen dem Mann deutlich wichtiger zu sein als der wirkliche Gesundheitszustand unseres Erstgeborenen. Als 2 Jahre später Lilly auf die Welt kam, putzten wir erneut die Klinken der örtlichen Kinderärzte, zogen mit Dr. Shetty einen 6er im Lotto und jubelten ihm unseren Großen gleich mit unter. Tatsächlich nehmen viele Kinderärzte nicht nur in Berlin, sondern in vielen Regionen in Deutschland gar keine Kinder mehr auf, weil ihre Wartezimmer und Behandlungsräume ohnehin schon aus allen Nähten platzen. Was nicht sein müsste, denn statistisch gibt es in Deutschland mehr als genug Kinderärzte. Sie sind nur nicht gut und bedarfsgerecht verteilt. Wo sich ein Kinderarzt niederlassen darf, entscheiden nämlich nicht die Kommunen, natürlich nicht, das würde ja Sinn machen, sondern ein mächtiges Gremium namens Gemeinsamer Bundesausschuss. In ihm entscheiden unter anderem Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, der Deutschen Krankenhausverband und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, welche Ärzte sich wo niederlassen dürfen. Und nur wer einen solchen Sitz innehat, kann seine ärztlichen Leistungen bei den Krankenkassen abrechnen und damit entlohnen lassen. Dabei wird dem Expertengremium häufig vorgeworfen, nach Maßstäben aus dem vergangenen Jahrtausend über die Verteilung der Mediziner über Deutschland zu entscheiden und Einflussnahme von außen rundweg abzulehnen. Eine Art Zentralkomitee der deutschen Medizin. Mitte dieses Jahres beugte sich der GBA dem öffentlichen Druck und erlaubte nach eingehender Prüfung 3.466 neue Sitze für Vertragsärzte, 401 davon übrigens Kinderärzte. Bislang ist in Friedrichshain unseres Wissens noch kein weiterer dazugekommen.
Einen Tag vor unserem Schlangestehen beim Kinderarzt hatte Oskars Fieber erstmals die 40-Grad-Grenze gerissen. Und heulend hatte der kleine Mann selbst darum gebeten, zum Arzt gebracht zu werden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dazu genau zwei Möglichkeiten. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst von Berlin, bei dem allerdings nur selten Kinderärzte Dienst tun. Die Allgemeinmediziner, die hier mit Kinderleiden konfrontiert werden, verweisen immer auf die Kindernotambulanzen, schon um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Wir haben uns also gleich dorthin auf den Weg gemacht, Oskar und ich. Wer fährt denn feiertags schon in die Notaufnahme, raune ich dem leichenblassen Dreikäsehoch noch zuversichtlich zu. Die Antwort ist etwa 5000 Leute. Schon bei der Anmeldung warten wir eine gute halbe Stunde, um schließlich von einer Krankenschwester mit Berliner Charme ein Ohrthermometer in die Hand gedrückt zu bekommen. Messen Sie erstmal Fieber! Und mich überkommen Zweifel, ob es eine gute Idee war, Oskar vor dem Aufbruch noch einen ordentlichen Schluck Fiebersaft einzuflößen. Mit den beeindruckenden 40,3 vom Vormittag hätten wir wahrscheinlich eine Green Card bekommen für die Notaufnahme. Jetzt bleibt die Anzeige des Fieberthermometers bei bemitleidenswerten 38,3 Grad stehen und ich kann geradezu zusehen, wie wir in der Prioritätenliste der Einrichtung noch hinter den Frühjahrsputz rutschen. Wie lange wir wohl warten müssen, versuche ich vorsichtig anzufragen. Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet, stattdessen werde ich in Kenntnis gesetzt, dass die Krankenschwester schließlich nicht Jesus ist. Nun ja. Vielleicht wird diese Information mal wichtig. 4-5 Stunden kann es schon dauern, gibt man mir schließlich mit auf den Weg. Nach 2 Stunden, die wir kauernd auf dem Boden verbrachten, ohne dass sich die Wartesituation merklich verändert hätte, bekniet mich mein inzwischen völlig aufgelöster Sohn, bitte, bitte wieder nach Hause zu fahren. Und er hat recht. In dieser Notaufnahme sind wir in jedem Fall fehl am Platz. Entweder Oskar hat nur einen grippalen Infekt, dann gehört er ins Bett und nicht auf den Boden. Oder aber Oskar leidet an einer akut gefährlichen Krankheit. Dann ist ein Ort, an dem man 5 Stunden warten muss, auch nicht hilfreich. Können wir ebenso gut von zu Hause aus den Notarzt rufen, wenn was ist.
Die überfüllten Notaufnahmen wiederum sind ein Problem, das die Kranken, oder hier besser die Kunden des Gesundheitsbusiness, selbst verursacht haben. Das Krankenhaus ist offenbar in den Augen vieler Patienten keine Anlaufstelle für Notfälle oder Schwerkranke mehr, sondern eine Art Rundum-Sorglos-Service-Center. Wer hier vorstellig wird, dem wird nicht nur bei Herzinfarkt geholfen, sondern auch bei Schnupfen, Heiserkeit, Pickeln, Gerstenkörnern oder auch nur der Angst vor langen Wartezeiten beim Hausarzt. Jeder dritte Patient in deutschen Notaufnahmen hat nach Schätzungen der Mediziner selbst absolut nichts in einer Ambulanz zu suchen. Das Internet ist bei der Entscheidung, ob man ins Krankenhaus gehen sollte oder nicht, ein weitaus schlechterer Ratgeber, als es früher die allgegenwärtige Oma war. Wer Rotznase lange genug sorgenvoll googelt, kommt wahrscheinlich irgendwann bei einem letalen Schleimhautkarzinom an. Oma hätte einfach ein Tempo hervorgezogen und den Kopf geschüttelt. Zudem hat der Fachkräftemangel auch die Krankenhäuser erreicht. Laut gerade veröffentlichten Krankenhausbarometer haben 4 von 5 Krankenhäuser Probleme, offene Stellen zu besetzen. Das Deutsche Krankenhausinstitut, das den Report veröffentlicht hat, geht von 17.000 unbesetzten freien Stellen aus. Natürlich spürt man das auch in der Notaufnahme.
Und am Ende, wenn du die Wartezeit durchlitten hast oder du einfach das Glück hattest, früh genug bei der Notfallsprechstunde gewesen zu sein, also eine halbe Stunde zu früh, erlebt man entweder eine Katastrophe oder eine Demütigung. Entweder das Kind ist wirklich schwer krank. Katastrophe. Oder der kleine Patient wird kurz untersucht und man hört folgende Befunde, die die Arzthelferin notiert. Rachen leicht gerötet, Ohren leicht gerötet, Lunge unauffällig, Bauchdecke ohne Befund. Naja, das ist ein ganz normaler grippaler Infekt. Gehen Sie nach Hause, halten Sie das Fieber im Griff. Sie wissen ja, wie man Fiebersaft verabreicht. Und dann bekommt man diesen Blick vom Kinderarzt, der einen irgendwo zwischen Helikopter und Hypochonderpapa einordnet.
Ja, tatsächlich haben wir früher deshalb manchmal gestritten. Philipp hasst diesen Blick und vertraut meist seinem Gefühl, dass schon alles nicht so schlimm sein wird. Ich bin eben eine Mama. Ich will abgeklärt haben, ob eine Erkältung mit 40 Fieber was mit der Lunge zu tun hat oder ob ein Bauchschmerz der Blinddarm ist. Ist nicht immer leicht herauszufinden in Berlin. Um ehrlich zu sein, ein Tütchen Drogen bekommst du fußläufig in ein paar Minuten. Einen kinderärztlichen Rat muss man sich mühsam verdienen. Die Nation, ja, die hat natürlich gerade drängendere Probleme. Im Moment gerade ein Kinderlied um eine Oma und einen Hühnerstall. Aber Silvester ist durch. Die besinnlichen Tage nach Weihnachten sind vorbei. Ohne dass wir einmal spazieren waren oder Eislaufen oder Glühwein trinken. Ja, wir sind immer noch krank. Danke der Nachfrage.
Unsere kleine Welt, unser Podcast-Diary. Alle zwei Wochen, manchmal schneller, aber immer weltaktuell.